Ja, wunderbar. Claudia und ich haben ja die schöne Aufgabe, euch in die biblischen Grundlagen zur Erziehung zu führen. Da hatten wir ja schon eine Einführungseinheit. Und wenn ich das kurz zusammenfasse, die Gedanken vom Samstagvormittag. Dort haben wir festgestellt, dass wir in der Bibel ja keine klare, in sich abgeschlossene Lehre zur Kindererziehung finden. Dazu gibt es viel zu wenig Aussagen und auch die kulturellen Zusammenhänge sind ganz, ganz anders, aber indirekt haben wir einen klares, wegweisendes Muster für christliche Elternschaft, in dem der Schöpfergott, der für manch einen weit, weit hinter den Sternen thront, uns vorgestellt wird als ein persönlicher, liebender Vater, als Vorbild für unsere Elternschaft. Das ist, wir hören uns das manchmal so an, aber das ist ja so beeindruckend, auch gerade mal im Vergleich zu anderen Weltregionen. Das ist unique, das ist einzigartig, dass der christliche Glaube davon ausgeht, dass der Schöpfergott, der ja nun wirklich allmächtig ist, ne? Allmächtig unser Schöpfergott, dass er für seine Geschöpfe ein liebevoller Vater sein will. Finden wir nicht im Islam, finden wir nicht im Hinduismus, finden wir nicht im Buddhismus, finden wir nirgendwo, nur in unserem christlichen Glauben. Und bereits im Alten Testament, ja, wollte dieser Gott von seinem Volk als ein Vater angesprochen werden. Mich hat einmal dieser Bibelvers aus Jeremia 3, Vers 19 ungemein angesprochen, wo wir lesen, wie Gott durch die Propheten zu seinem Volk sagt, und ich habe euch das schönste Erbteil gegeben. Ich habe euch so beschenkt. Und ich habe gedacht, ihr würdet mich jetzt Vater nennen und habt euch doch wieder abgewendet. Ja, da sehen wir schon im Alten Testament die Sehnsucht des Schöpfergottes, ja, von seinen Geschöpfen als ein Vater angesprochen zu werden. Was für ein persönlicher Gott. Ja, und dann gehen wir weiter, denken wir an Jesus. Das ist ja eben noch Wiederholung, Zusammenfassung. Denken wir an Jesus, wie Jesus so eindringlich ja, dem Volk um sich herum, den Juden um sich herum deutlich machen wollte. Hört mal, so wie ihr euch Gott vorstellt, so fern weg, Herr Zebaoth, Yahweh, ihr wagt gar nicht einen Namen für ihn zu finden. Er ist ganz, ganz persönlich. Abba sollt ihr ihn nennen. Naja, das ist Aramäisch. Jesus hat ja Aramäisch gesprochen. Abba sollt ihr ihn nennen. Papa, Vater. Und denkt doch nur an das Gebet, das weltweit von allen Christen gebetet wird. Wie lautet es? Wie beginnt es? Ja, für manche einen ist es so eine Formel. Was stellt sich der einzelne Christ weltweit darunter vor, wenn er anfängt zu beten? Vater unser. Ja, und Jesus hat so eindringlich immer wieder von Gott als Vater gesprochen. Ich habe es erwähnt im Johannesevangelium mehr als 100 Mal. Diese paar Seiten Johannesevangelium, mehr als 100 Mal von Gott, dem Vater, gesprochen, dass die Pharisäer so verärgert waren über ihn, sich richtig geärgert haben. Ja, und das habe ich eine Zeit lang überlesen, aber in Johannes 5, Vers 18 lesen wir, die Pharisäer suchten Jesus zu töten, weil er Gott seinen Vater nannte. Also was für ein Anschluss das war, ne? Jetzt vom religiösen Denken her. Und ja, so hat uns Jesus ganz eindeutig Gott den Vater gebracht. Und wenn wir ja dann heute so von Gott, dem Vater, sprechen, ja, dann kann es manchmal so zu schmerzhaften, abwehrenden, widersprüchlichen Gedanken und Gefühlen kommen. Denn dann kann so der Gedanke auftauchen beim Zuhörer, auch wenn ich jetzt so von Gott, dem Vater, schwärme als das Vorbild für unser Erziehungswesen, da kann auch bei jemand von euch so das Gefühl hochkommen, vielleicht nicht der klare Gedanke, aber so das Gefühl. Ja, Gott ein Vater, Gott ist ein Vater, wenn der so ist, wie mein Vater war oder ist, dann nein, danke. Ja, das war ja mit deinem Thema gestern, ja, dass unsere eigenen Vaterbilder, sie projizieren wir ja weiter auf Gott. Da stecken wir ja alle drin. Und ich würde es auch noch ein bisschen erweitern, nicht nur unsere eigenen Vaterbilder, da Gott ja auch die absolute Autorität ist, ja, prägen auch andere Autoritätspersonen unser Gottesbild. Ja, neben dem Vater ist auch noch die Mutter da. Und sie kann auch eine ganz schöne Autorität sein. Da sind dann auch andere Autoritätspersonen in seinem Leben. Vielleicht Lehrer, vielleicht Pastoren. Die Gemeindetradition. Oh, unsere Gemeindetradition, wie sie auch unser Gottesbild dann prägt. Und wir alle tragen in uns so unser eigenes, privates Gottesbild. Und wir alle müssen uns wohl auf die Suche machen, Gott zu erkennen, wie er wirklich ist. Es gibt so ein schönes Anbetungslied. Habt ihr das in eurem Repertoire? Ich will dich kennen, wie du wirklich bist. Ja. Und ich habe euch von unseren Anfängen erzählt, unsere stürmische Familiengründung und ja, wie Gott so zu mir gesprochen hat, dass er als Vater, so wie er mir begegnet, ich von ihm lernen kann, mit meinen Kindern umzugehen. Und schon damals brach in mir eine Sehnsucht auf, Gott zu erkennen, wie er wirklich ist. Denn wenn ich so in etwa, ja, Gedanken meinen Kindern gegenüber habe, wie Gott sie mir gegenüber hat, in etwa Gottes Liebe in mir lebt und ich sie weitergeben kann, dann wird der Alltag anders sein. Aber so ist jeder auf dem Weg, Gott zu erkennen, wie er wirklich ist. Jeder macht da seine Geschichte und wir möchten ermutigen, jeden Einzelnen ermutigen, sich auf den Weg zu machen, Gott Vater wirklich zu kennen, wie er wirklich ist.
Ja, da werde ich jetzt mal weitermachen, denn da habe ich ein großes Problem gehabt. Gott als Vorbild, da fangen ja manchmal Probleme an oder sie lösen sich, je nachdem, welch ein Gottesbild man hat. Und ich habe gemerkt, dass mein Gottesbild nicht nur meine Erziehung prägt, sondern auch so, wie ich andere Menschen sehe, so wie ich die Welt sehe. Also eigentlich so eine Brille, die man aufhat. Und das geschieht nicht unbedingt immer bewusst, aber wenn ich so zurückschaue auf mein Leben, dann stelle ich inzwischen klar fest, dass mein Gottesbild sich gewandelt hat, zum Glück. Und damit auch habe ich auch eine Wandlung in meinem Erziehungsstil festgestellt. Und auch eine Wandlung, wie ich anderen Menschen begegnet, beziehungsweise wie ich andere Menschen sehe. Also ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus, ich würde mal so sagen, mit liebevollen Eltern, mit sehr viel Spaß. Ich habe zwei jüngere Brüder, aber es gab auch sehr viel Strenge. So ähnlich wie Karl Helmut das gestern gesagt hat. Also mein Vater ist auch so preußischer Schlacht gewesen, wie man in Deutschland sagen würde. Ziemlich genau, geradlinig und auf Ungehorsam folgte die Strafe und zwar sofort. So, ne? Ordentlich eins hinten drauf. Prinzipien und Gehorsam, das waren so die obersten Leitlinien in unserer Familie. Zum Glück gab es sehr viel Freude und Spaß, sodass dass ich das nicht so negativ erdrückend empfunden habe. Aber, und das ist das, was Eberhard schon gesagt hat, das, was ich so in meinem Umfeld in der Gemeinde damals mitbekommen habe, das hat mich wesentlich mehr geprägt zum Negativen hin. Das ist natürlich meine Wahrnehmung gewesen. Kann sein, dass andere Kinder im Kindergottesdienst das ganz anders wahrgenommen haben als ich. Aber ich kann mich noch an ein Kinderlied erinnern, was mich meine ganze Kindheit bis in meine Jugendzeit hinein verfolgt hat. Kennt ihr das vielleicht auch? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja? Aha, okay. Und das kann man ja so oder so wahrnehmen, oder? Aber ich habe es wahrgenommen, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Pass bloß auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleine Hand, was du tust, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Pass bloß auf. Bloß ist nicht in dem Lied drin, aber so habe ich das empfunden. Pass auf, kleine Hand, was du tust, kleiner Fuß, wohin du gehst. Das hat mich unwahrscheinlich geprägt. Ich war immer auf Hab Acht, zu gucken, was ich sehe, tue und wohin ich gehe. Ja, und dann Evangelisation zu der Zeit, also da war Hölle ein großes Thema, kannte ich mich sehr gut mit aus. Die Folge war, ich hatte unwahrscheinlich viele Ängste. Mein Leben war geprägt, mein junges Leben, Teenagerzeit, junges Erwachsenensein mit vielen, vielen Ängsten bis hin zu massiven Todesängsten. Und wer sowas kennt, weiß, wie schrecklich das ist. Ich konnte das Schöne im Leben überhaupt nicht wahrnehmen. Mein Fazit war eigentlich, Gott ist streng, sehr genau. Er passt auf, dass ich ja nichts falsch mache. Dann setzt es eins. Ne? Ein Bibelvers, den ich eigentlich nicht verstand, in dem Sinne, was er ausdrückte, aber der so eine tiefe Sehnsucht in mir hervorbrachte, den lesen wir in Römer 8, Vers 12. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. das Fatale war, obwohl ich mir schon ziemlich früh mein Leben Jesus gegeben habe, ich empfand immer noch diesen Geist der Knechtschaft. Und ich lebte immer noch in Angst, obwohl ich ein Kind Gottes war. Ja, und so war ich natürlich im Vergleich zu später, zu wesentlich später, muss ich sagen, als junge Mutter viel strenger, viel gesetzlicher. Es gab auch bei uns, viele Prinzipien, Regeln mussten eingehalten werden und natürlich Ungehorsam sofort bestraft werden, logisch. Aber innerlich spürte ich irgendwie, Gott, du musst doch anders sein. Und mein Gottesbild kam das erste Mal so richtig ins Wanken und ich war durcheinander, als ich selbst Mutter war. Als ich selbst Mutter wurde, muss ich sagen. Also egal, ob es nun angenommene oder eigene Kinder waren, ich empfand so viel Liebe für meine Kinder. Und beim Strafen jetzt in Häkchen litt ich förmlich mit. Ich wusste, also es mussten da Konsequenzen folgen, weil ich ja die Übersicht hatte als Mutter. Aber ich litt förmlich mit meinen Kindern mit. Und zum ersten Mal kam mir der Gedanke, Gott, kann es sein, dass du gar keine Freude dran hast, uns zu bestrafen, dass du sogar mitleidest? Nur weil du den Überblick hast, willst du uns auf dem rechten Weg halten? Das war so das erste Mal, als mein Gottesbild in Wanken kam und ich war hin und her gerissen, immer wieder, Gott, wie bist du nun wirklich? Und das wollte ich genau wissen und so machte ich bin ein sachlicher Typ, ich muss es mit meinem Kopf zuerst begreifen, machte ich mich auf die Entdeckungsreise, Gott, wie bist du wirklich? Und daran merken wir auch, dass wir alle unterschiedlich sind, wie wir Gott empfinden und wie unser Gottesbild sich auch ändern kann. Durch die Begegnung mit Gott und bei mir war es halt, dass ich mich auf die Entdeckungsreise durch das Neue Testament gemacht habe, besonders durch die Evangelien mit der Frage, Gott, wie bist du wirklich? Und dann las ich so mit ganz anderen Augen die Worte, die ich ja schon eigentlich von Kindheit auf kannte, wo Jesus sagte, Johannes 12, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Da muss man mal so richtig drüber nachdenken, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. So wie du bist, Jesus, ist der Vater? Oder ich las von Philippus, der ja eigentlich die gleiche Frage hatte wie ich. Herr, zeige uns den Vater. Hätte ich sagen können. So wie er wirklich ist, dann sind wir zufrieden, sagt Philippus. Und Jesus' Antwort war, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Und das hat Jesus immer wieder betont. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das heißt also, ich, Jesus, zeige euch den Vater. Das ist unter anderem auch mein Auftrag in dieser Welt, um euch den Schöpfergott, den Vater, einfach näher zu bringen. Und so wie ich lebe, so wie ich rede, so ist der Vater. Voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Das heißt also, wir müssen auf das Leben von Jesus schauen. Wie er redet, wie er handelt, so ist Gott. Ja, das war so etwas, was mich ein Stück weit zufriedenstellte. Ich kam so ein bisschen zur Ruhe mit meinem Gottesbild, hat sich langsam gewandelt. Und dann waren wir wieder einmal vor einigen Jahren, auch wieder einmal in Indien. Und dort brüllte ein indischer Pastor so in die Menge. Und die Inder können ja sehr impulsiv sein, sehr laut sein. Der brüllte in die Menge, ihr müsst Gott fürchten, ihr müsst Angst haben vor ihm. Also der hat das so gesagt, dass jeder wirklich zusammengezuckt ist. Boah, habe ich gedacht. Das hat mich so tief erschüttert und ich habe gedacht, ist das wirklich so? Damit hatte ich doch schon so lange gelebt, mit dieser Angst. Ist das wirklich so? Und das hat mich auch herausgefordert. Also ich wollte es genau wissen, so las ich das Neue Testament wieder einmal durch, was Jesus, die Evangelien sagten, das war mir klar. Aber was steht denn so in den Briefen? Was sagen die Apostel dazu? Und dann habe ich noch in dieser Zeit in Indien, habe ich ein Bibelstudium gemacht, dann habe ich mir zwei Zettel genommen, DIN A4 Zettel, weiße, auf dem einen Zettel habe ich drauf geschrieben, Gottes Liebe. Und da wollte ich beim Lesen durch die Briefe all die Bibelstellen notieren, beziehungsweise ich habe es ja getan, die Gottes Liebe umschrieben. Und dann nahm ich mir einen zweiten Zettel, da habe ich dann drauf geschrieben, Gottes Zorn. Und da habe ich dann all die Bibelstellen notiert, wo ich meinte, dass Gott zornig ist, beziehungsweise seinen Zorn umschreibt. Ja, und meine Feststellung, die nehme ich einmal vorweg, Gott ist ein liebender Vater. Er ist die, ja, soll ich sagen, personifizierte Liebe. Er ist Liebe. Das lesen wir auch im ersten Johannesbrief, kennen wir ja eigentlich. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Oder auch den Bibelvers aus dem Epheser-Text, Epheser 3, wurde gestern auch schon zitiert. Auch da, wo es heißt, dass wir doch die Liebe Christi erkennen mögen, die Höhe, die Tiefe, die Breite, diese Liebe, jetzt mit meinen Worten gesagt, die doch unseren ganzen Verstand übersteigt, die wir letzten Endes gar nicht begreifen können, weil sie so tief, so breit und so hoch ist. Diese Liebe, die wollte ich immer mehr erkennen. Ich gebe euch mal so eine Kostprobe mit von dem, was auf meinem einen Zettel stand, wo Gottes Liebe drüber steht. Ein Text, der mich sehr angesprochen hat, und ich meine, eigentlich müsste man das Meditieren durchgehen, kann man ja noch nachholen, wer es möchte. Seht die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes. Nicht nur die Christenliebe, die Menschenliebe Gottes. Die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes. Und dann lesen wir auch, Gott ist der, wird Vater der Erbarmung genannt. Ein Gott, der uns tröstet. Ein Gott des Ausharrens oder Geduld, je nach Übersetzung. Und der Ermutigung. Hier steht Ermunterung, in anderen Übersetzungen ist eigentlich das Gleiche, steht Ermutigung. Und lasst uns mal gleich ein bisschen zurückblenden, wenn Gott unser Vorbild ist, ne? Ein Gott, der uns tröstet, der Erbarmen hat, der Geduld hat, der uns ermutigt. Ja, so ist unser Vater Gott und wir sollen von ihm lernen und seine Nachahmer sein. Und das ist so tief in mein Herz gefallen, so wollte ich auch mit meinen Kindern umgehen. Ich wollte auch Erbarmen haben für meine Kinder. Ich kann mich ganz genau erinnern, als wir die Kinder aufgenommen hatten. Sie waren einige Monate bei uns und es waren ja überwiegend alles traumatisierte Kinder. Wir haben ja ganz bewusst die genommen, die eigentlich keiner haben wollte. Und es waren fast alles kleine Kinder, 4 Jahre und bis zu 4 Monate runter. Und sie spielten dort im Garten. Ich saß dabei. Ich kann mich noch ganz genau an die Situation erinnern. Ich weiß sogar noch, was ich anhatte. Und in diesem Moment spürte ich so dieses Erbarmen für diese Kinder. Und ich spürte auch, was man so unter Furcht Gottes manchmal beschreibt, aber im positiven Sinne. Ich spürte ja so eine Liebe für diese Kinder und ich wusste und habe auch zu Gott gesagt, Herr, hilf mir, diese Kinder mit deinen Augen zu sehen. Das ist eine andere Umschreibung, wie ich mit meinen Kindern umgehen möchte, indem Gott mein Vater mein Vorbild ist. Und mein Gebet war auch, Herr, lehre mich, so zu leben, dass sie nicht unter meinen Macken, ist jetzt freundlich ausgedrückt, aber ich kannte mich sehr gut, meine Unbeherrschtheit zum Beispiel in den Griff zu bekommen. Und das habe ich gelernt, mit Gottes Hilfe und mit Eberts Hilfe, den ich gebeten hatte, mich zur Rechenschaft zu nehmen. Okay, dieses Erbarmen. Das ist die eine Seite, Gottes Liebe. Und dann wollt ihr sicherlich wissen, was auf dem anderen Zettel steht, oder? Wo Gottes Zorn steht. Was ist mit seinem Zorn? Okay, ich nehme auch jetzt mal mein Fazit vorab. All die Bibelstellen, wo eher Gottes Zorn beschrieben wird, beziehen sich auf Menschen, die ein böses, bewusst böses, unbußfertiges oder verstocktes Herz haben. Verstockt heißt im Sinne, die sich bewusst weigern, der Wahrheit zu glauben. So lesen wir es auch in manchen Übersetzungen, die sich weigern, der Wahrheit zu glauben. Das heißt, sie kennen etwas, sie wissen etwas, aber weigern sich. Römer 1, Vers 18. Eine Bibelstelle, es gibt mehrere, aber die alle so in diesen gleichen Slang hineingehen. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Und einige Verse weiter heißt es denn, Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Hier sehen wir ganz klar, es wird noch einiges mehr aufgezählt, dass bestimmte Menschen gemeint sind. Oder auch aus dem Römerbrief, einige Kapitel weiter, du hast dir also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. seine Güte denen, seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben. Und seine Güte dir gegenüber, vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen. Und da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Bibelstellen, die aber alles Ähnliches aussagen. Also sie beziehen sich auf Menschen, die bewusst ein böses, unbußfertiges Herz haben, die sich weigern, der Wahrheit zu glauben. Aber schön finde ich, ist, dass Gottes Absicht es zuerst ist, Menschen durch Güte zur Umkehr zu bewegen. Oder betrachtest du, das nächste bitte, oder betrachtest du seine große Güte, seine Nachsicht, seine Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Und bei diesem Bibelvers, ja, fühlte ich mich erwischt. Also wenn Gott wirklich mein Vorbild ist, und das ist ja eigentlich auch so unsere Erziehungslehre und die prägt uns ja nun schon seit Jahrzehnten, ich meine, sind ja unsere eigenen Gedanken, und immer wieder haben wir uns gefragt, Gott, wie bist du wirklich? Wir möchten ja so mit unseren Kindern umgehen. Und bei diesem Bibelvers fühlte ich mich echt erwischt und ich habe gemerkt, dass ich als Mutter, und ich glaube auch, da kann ich für manche Mütter und auch Väter sprechen, dass man doch oft versucht, Kinder durch Kritik und Strafe zur Umkehr zu bewegen, oder? Man redet und redet, möchte überzeugen oder je nach Alter, naja, durch Strafe. Aber durch Güte zur Umkehr zu bewegen, wie geht das? Ganz einfach, ein Beispiel. Unsere Jüngste Marie war damals vielleicht so 17 Jahre alt, lebte noch zu Hause zu der Zeit und auch wir waren zu der Zeit schon sehr häufig auf Wochenendseminaren unterwegs und ich mag es, wenn es zu Hause ordentlich ist. Es gibt so eine Regel, die gibt es sicherlich in vielen Familien ab einem gewissen Alter, also wer in der Küche was brutzelt, tut und macht, also wer brutzeln kann, kann auch wieder Ordnung schaffen, oder? Ist es in Ordnung? Okay, gut. Also diese Regel gab es auch bei Familie Mühlan. Das Positive war, ich wusste, weil Marie nur noch alleine zu Hause lebte, immer, wer die Unordnung gemacht hatte. Das Problem, wer war es nun, hatte sich inzwischen gelöst. Okay. Und Marie kennt die Regel. Und ich bin ja auch schon gnädig, ne? Lernen wir auch von unserem Vater im Himmel, wenn wir so auf Wochenendeinsätzen unterwegs sind, ich rufe mindestens 2 Stunden vorher an und sage, Marie, dann und dann kommen wir nach Hause. Sie versteht die Botschaft sehr wohl. Und ich habe es dieses Mal auch nicht vergessen, vorher anzurufen und zu sagen, wann wir nach Hause kommen. Ich komme nach Hause, komme in die Küche rein, die ich wohl gut verlassen hatte, bevor wir weggefahren sind. Oh, ich denke, Mann, ich komme erschöpft aus dem Wochenende oder wir aus dem Wochenendeinsatz nach Hause. Und wie sieht das da aus? Die Pfanne steht da rum, sie hat irgendwas gebrutzelt, geschnippelt, wie auch immer. Oh, ich habe gedacht, muss das jetzt sein? Also normalerweise hätte ich nach der Begrüßungszeremonie, wo man doch zumindest ein bisschen freundlich sein möchte, könnte man in das Zimmer gehen und sagen, Marie, weißt du was, du bist alt genug und du kennst unsere Regeln und du weißt auch, wie stressig ich manchmal zurückkomme vom Wochenendeinsatz und jetzt das. Aber ich habe schon einiges gelernt, ich gehe zu Marie ins Zimmer, lächle sie an und sage, Marie, weißt du was? Ich glaube, vorhin war die Pfanne viel zu heiß, als dass du sie hättest abwaschen können. Sie grient über das ganze Gesicht und sagt, oh Mama, ich glaube, ich schaue mal schnell nach, ob sie jetzt abgekühlt ist. Oh ja, es gibt so viele Dinge, die kann man so oder so sagen. Warum hast du den Müll noch nicht runtergebracht? Ich glaube, du warst vorhin viel zu beschäftigt, als dass du hättest den Müll runterbringen können. Okay, also nicht alles, was Kinder tun, ist auch böse. Sie sind halt vergesslich, noch mehr als wir. Und davon möchte ich lernen, vor der Strenge kommt die Güte. Natürlich heißt es nicht, wenn Gott Liebe ist, dass er alles durchgehen lässt und so weiter und so fort, fünfe gerade sein lässt. Das wissen wir ja auch. Wenn wir kleine Kinder haben, haben wir ja auch den Überblick. Und so hat Gott auch den Überblick und weiß, was für uns gut ist. Aber von seinem Charakter her, er möchte uns nicht Böses tun. Das passt nicht zu seinem Wesen. Und ich finde es so schön, zuerst versucht er es mit Güte. Und dieses Bibelstudium vor einigen Jahren in Indien, mal wieder, hat mich sowas von befreit. Ist natürlich auch Typsache. Manch einer hat eine andere Begegnung mit seinem Vater Gott. Aber ich musste es mit dem Kopf begreifen und das ist so tief in meinem Herz gefallen. Also da änderte sich so viel. Auch der Umgang mit meinen Kindern, sind sie natürlich besonders die Jüngeren sehr dankbar dafür, klar. Ich weiß, ich meine, wenn ich Fehler mache, haut doch Gott auch nicht gleich zu. Und das gilt doch auch für meine Kinder, oder? Ich lasse auch mal Gnade walten, wenn ihnen etwas leid tut oder wenn ich merke, es ist einfach nur Vergesslichkeit. Und wenn ich nicht mal weiter weiß, auch als Mutter, dann frage ich, Jesus, was würdest du jetzt tun? Und wenn ich so zurückschaue auf mein junges Muttersein, so viele Ängste bis hin zu Todesängsten und nun diese Befreiung, also ich kenne diesen Geist der Knechtschaft schon lange nicht mehr. Und manchmal, wenn ich so die Leute gut kenne, dann sage ich sogar, es ist so, als hätte ich jetzt endlich fliegen gelernt.
Ja, da habt ihr mal Claudias Geschichte so gehört und so kann jeder auch seine Geschichte erzählen und unsere Ermutigung ist, mach dich auf den Weg, Gott, deinen Vater so kennenzulernen, wie er wirklich ist. Denn in seinem Charakter, in seiner Väterlichkeit, da lernen können wir wirklich lernen für unsere eigenen Elternschaft. Denkt daran, was Paulus so eindringlich sagt, Epheser 5, Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes und wandelt in der Liebe als seine geliebten Kinder. Ja, und wenn wir so die Charaktereigenschaften Gottes, die Umgangsform Gottes mit uns ja, zusammenfassend, das hatte ich ja im letzten Seminar schon so vor Augen gemalt und manch einer braucht ja eine gute Struktur. Ja, das sind die drei grundlegenden Umgangsformen Gottes mit uns. Ja, seine bedingungslose Liebe. Ja, das Wort bedingungslose Liebe, das können wir wohlgemut auf Gott übertragen, aber weniger auf uns, oder? Das ist ein Ideal, ne? Das ist unser Ideal. Und da möchten wir verwandelt werden von Gott, dass wir auch unseren Kindern Liebe geben können, ohne dass sie an Bedingungen geknüpft sind. Ja. Wenn die Kinder sich einfügen, wenn sie still spielen, wenn sie brav sind, dann ist Liebe da. Und wenn sie sich ungebärdig verhalten, dann werden wir unbeherrscht. Da können wir von Gott so lernen. Bedingungslose Liebe. Aber auch seine Führung und Unterweisung. Ich habe sie erläutert anhand von Psalm 32. Und aber auch seine Konsequenz und Disziplin. Denkt an Zaum und Zügel. Ne? Zaum und Zügel, das ist das bessere Prinzip, um Kinder zu lenken und zu leiten. Und schaut mal, es liegt auf der Hand. Ja, eine Mutter, ein Vater, die selbst persönlich von Gottes Liebe durchdrängt sind. Kennst du das auch so? Momente, wo du das Feuer der ersten Liebe in dir lebt, Gott gegenüber. Ja, wo du meinst zu fliegen, weil du Jesus so spürst und er ist bei dir und du bist fröhlich und getrost und geborgen in Jesus. Ja, je stärker du persönlich von Gottes Liebe getragen bist und gehalten bist, umso leichter fällt es dir, die Liebe, die du von Gott empfangen hast, die in dein Herz ausgegossen, umso leichter fällt es dir, die Liebe weiterzugeben an die Kleinen. Da musst du dich manchmal gar nicht mehr so anstrengen. Da bist du ein Katalysator der Liebe Gottes. Ja, was für ein ideales Bild von Familie, ne? Katalysator der Liebe Gottes zu sein. Und je mehr du dich der Unterweisung und der Führung Gottes unterstellst und Weisheit erwirbst, gute christliche Werte in dir Leben umtragen, umso erfolgreicher gelingt es dir, deinen Kindern Werte vorzuleben, Unterweisung weiterzugeben. Und je stärker du dich auch Gottes Disziplin unterordnest, ja auch sagst, oh Herr, lenke, leite mich, korrigiere mich, diszipliniere mich, halte mich auf deinem Weg. Je mehr du belehrbar bist von Gott her und ein belehrbares Herz hast, umso umsichtiger kannst du dann auch deinen Kindern gegenüber Disziplin und Konsequenzen anwenden. Siehst du, wie das deine ganze Persönlichkeit durchdringen soll, dass Gottes Charakter dir zum Vorbild wird. Ja, und das Ganze lässt sich dann so wunderschön praktisch in diesem Familienhaus darstellen. Ich bin richtig glücklich über dieses Familienhaus, wie ich es damals mal so mit ein paar Bleistiftstrichen gezogen habe. Das kann man sich einfach merken, ne? Auch bei Seminaren, das sind gute Lebensprinzipien. Drei Grundgedanken für den Umgang mit den Kindern. Ja, ein Fundament mit guten Beziehungen. Guck mal, dieses Familienhaus zeigt uns ja auch deutlich, wie die Prioritäten gesetzt werden müssen. Meine Güte, wenn jemand ein Haus baut, wer fängt schon mit dem Dach an? Aber manch einer spricht so über seine Kindheit. Ja? Ein überdimensionales Riesendach an strenge Disziplin. Ja, und darunter ziehen die Kinder die Köpfe ein. Umgekehrt soll es sein. Da möchte ich gerne, dass du anfängst zu träumen. Je tiefer gegründet das Fundament ist. So, und was gehört zu diesem Fundament? Also jetzt mal von meinem Typ her, dazu gehört Geselligkeit, Kuscheln, Spaß haben. Viel Spaß machen, ne, Claudia? Besonders, wenn Claudia mal nicht zu Hause ist. So richtig Spaß haben und sich knuddeln und sich gerne haben, sich liebe Worte sagen, sich ermutigen. Das ist das Fundament. Ja, dass Kinder gern nach Hause kommen, dass das Zuhause wie eine Insel der Geborgenheit ist. Da möchte ich gerne, dass du träumst, so ein Fundament bauen. Und jeder Statiker wird mir jetzt recht geben, je tiefer gegründet das Fundament ist, umso angenehmer und leichter lässt sich dann solch ein Haus aufbauen. Ja? Und dann kommt das Zusammenleben, ja, wo wir miteinander christliche Lebensregeln leben und lehren und einüben und miteinander praktizieren. Und natürlich, es darf ja nicht reinregnen, natürlich auch ein Dach der liebevollen Begleitung mit Disziplin. Aber weil die Statik stimmt und das Fundament steht, wird auch gelegentliche Strenge von Eltern. Ja, natürlich müssen wir auch streng sein. Ja, bitte bekommt kein falsches Bild. Ja, wir müssen auch Nein sagen. Wir müssen auch Konsequenzen anwenden. Wir haben da unsere Regeln. Wir müssen auch streng sein. Aber wenn das Fundament der gegenseitigen Annahme und Liebe da ist, dann ist das wie ein schützendes Dach, das alles dann zusammenhält und auch bewahrt. Ja, und wenn wir jetzt weiter nachdenken über die biblischen Grundlagen, dann werden wir heute jetzt noch einige wenige Gedanken zum Fundament sagen und morgen machen wir weiter mit den nächsten beiden Etagen. Ich habe ja eben schon meine Grundgedanken zum Fundament weitergegeben. Wenn ich das mal so mit einfachen Worten sagen sollte, auch wieder so, dass es gut im Kopf bleibt und jeder nachvollziehen kann. Also da gehören so drei Grundgedanken unter anderem dazu, um das Fundament zu bauen. Und ich bin auf diese drei Grundgedanken nicht in Deutschland gekommen, auch nicht in Österreich, sondern bei einem meiner Einsätze in Indien. Claudia hat ja auch schon von Indien gesprochen. Indien, das ist eine Leidenschaft, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Ich habe Kontakt bekommen zu den einfachen Ureinwohnern, die sich im Dschungel Indiens verstecken, sich vom Animismus zum Christentum bekehrt haben. Also eine tolle Sache. Und jetzt feurige Christen sind, 80% Analphabeten, nur dass man ein Bild macht, leben sehr einfach. Und ein indischer Pastor hat mich dorthin geführt und ich habe das Herz dieser indischen jungen Christen gewonnen, was ja schon also ein Wunder in sich selbst ist, und habe sie gelehrt über Gott Vater und Gottes Vaterschaft. Ja, und dann, so ähnlich wie ich das hier auch mache, mit Freude und Begeisterung. Und dann saß dort der Präsident der Pastoren in Tränen, kam nach vorne, schluchzte und sagte, jetzt sind wir Christen geworden. Wir wollen als Christen christliche Familie leben. Bitte, Bruder, komm wieder und lehre uns, wie wir christliche Familie leben können. Das war eine Herausforderung. Und da habe ich dann gelernt, so mit einfachen Gedanken zu bringen. Hier bringe ich euch mal hin. Ne? Das ist so ein typisches Seminar. Ja, sie fahren mich da in den Urwald, irgendwo hin, in eine Lichtung, spannende Plane auf, packen Stroh auf den Boden, rechte Seite Frauen und Mädchen, linke Seite die Männer. Ja, und dann sitzen sie da und lauschen. Guckt immer so richtig diese Gesichter an. Ne? Skeptisch, schwer arbeitend. Was will der Weise uns dort sagen? Ja, und ich habe dann für mich so gemerkt, also eine gemeinsame Grundlage haben wir ja, nämlich unseren Glauben an Jesus und die Bibel. Und fast alles, was ich sagen muss, muss von der Bibel gedeckt werden. Wenn das nicht in der Bibel steht, Bruder, dann sind wir skeptisch. Also hier im Westen, Deutschland, Österreich, wir halten so unsere Fachvorträge, ne? Und eventuell blenden wir noch ein, und übrigens, das entspricht dem biblischen oder dem christlichen Menschenbild. Also ne, wir sind ganz vornehm andersherum, aber da muss alles stimmen. Ja, und dann habe ich, da habe ich dann die Begriffe geprägt, Eye Contact, ne, Augenkontakt, Body Contact und Körperkontakt und Loving Words. liebevolle Worte. Ich kann mich ganz schön schweißtreibend, ganz schön heiß dort. Ich meine, Seminar halte, Augenkontakt. Ja, wie wichtig Augenkontakt ist, das wissen wir ja. Dass wir immer wieder versuchen, einen liebevollen, ermutigenden, aufbauenden Augenkontakt zu suchen mit unseren Kindern. Und in Indien ist das ein kulturelles Problem. Sich anschauen, haut nicht hin. Also ich dürfte keiner Frau einfach so ins Gesicht schauen. Sie wird immer zur Seite, jede Frau schaut zur Seite. Da wird kein Mann angeschaut. Das ist ein kulturelles Phänomen, dass Augenkontakt ein Tabubereich ist. Und dann sage ich Ihnen, wie wichtig es ist, liebevollen Augenkontakt mit den Kindern zu haben. Ja, und dann muss ich das auch biblisch belegen. Also, wenn ihr mir gut zugehört habt, müsstet ihr mir jetzt gleich einen Bibelvers nennen können. Ach, steht ja da. Ihr müsst mir gleich einen Bibelvers nennen können. Wo steht was über Augenkontakt? Ja, Psalm 32, Vers 8, habe ich euch gesagt. Ne? Ich will dich unterweisen und leiten auf dem Weg, den du gehen sollst. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Ja, da haben sie ihren Bibelvers gekriegt. Aha, wenn das Gott so tut, dann soll ich das auch so tun. Ja? Oder Körperkontakt, genauso ein Phänomen. Ich habe viele Pastorentreffen gehabt mit ihnen und sie haben immer wieder gesagt, Eberhard, ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass mein Vater mich auf den Schoß genommen hat oder dass er mir über den Kopf gestrichen hat. Körperkontakt. Ist nicht. Und wir wissen, wie wichtig Körperkontakt ist, oder? Wir wissen, wie wichtig es ist. Und dass wir uns bemühen, möglichst täglich unseren Kindern auch einen Körperkontakt zu schenken. Und da gibt es auch eine tolle Geschichte, ne? Henry, hast du heute Morgen vorgelesen? Ja, die Segnung von Jesus. Wenn du ins Markus-Evangelium schaust, dann lesen wir dort sogar, dass er sie auf den Schoß nahm und herzte. Oh, da erwische ich sie dann. Denn Jesus steht ganz hoch bei ihnen. Und dann sagt, wer seid ihr? Nein, ich sag's ganz lieb. Aber so in etwa, wer seid ihr, dass ihr eure Kinder nicht ihren Körperkontakt gibt, wenn Jesus das doch getan hat? Oh, Jesus hat es getan, ja. Wenn Jesus es getan hat, dann werden wir das jetzt auch tun. Körperkontakt ist wichtig. Ja, und liebevolle Worte, liebevolle Worte. Da haben wir also die eindringlichste Begebenheit, mit den liebevollen Worten ist Matthäus 3, Vers 17. Ja, Jesus kommt zu Johannes, dem Täufer. Der Himmel tut sich auf. Eine Stimme kommt aus dem Himmel. Und was sagt sie? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, auf Neudeutsch würde man sagen, dies ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ja, ich mag ihn zum Knuddeln gerne. Ich liebe ihn über alles. Es ist mein Herzstück. Ja, liebevolle Worte weitergeben. Aber das ist so einfach. So drei Prinzipien, damit baut man Fundament. Ja, und dann, wenn ich da nochmal ein Bild zurück. Ja, dann ist das Seminar zu Ende. Die Dämmerung kommt, die kommt relativ früh. Die Leute ziehen zurück auf den Dschungelpfaden mit Fahrrädern und zu Fuß. Und dann höre ich sie in der Ferne singen und tanzen. Singen und tanzen. Dann Eye Contact. Body Contact, Loving Words. Eye Contact, Body Contact, Loving Words. Singen sie sich gegenseitig zu, lachen, juchzen. Und ich sitze da, wische mir den Schweiß von der Stirn und sage mir, kann es etwas Schöneres im Dienst geben? Kann es etwas Schöneres geben, als so etwas weiterzugeben? Guck mal, schaut euch diese hart arbeitenden Leute an. Ja, durch die Baumfällerei, durch die Holzerei. Früher haben sie 2 Reisernten pro Jahr gehabt. Es ist so trocken geworden. Sie können nur noch eine Reisernte machen. Das heißt, sie hungern jedes Jahr. Harte Arbeit, harte Arbeit. Und wenn dann so ein harter Vater, hart arbeitender Vater, und die arbeiten auch noch mit Holzpflug, seinem Jungen beibringt, ja, wie die Linien da gezogen wird und dann ihm hinterher den Arm auf die Schulter legt und sagt, das hast du aber fein gemacht, mein Junge. Ja, das gehört gar nicht zur Kultur. Wenn er da liebevolle Worte weitergibt. Oder wenn sie dann abends sitzen, ja, sie miteinander reden und etwas von der Liebe Christi hineintragen, dann ist viel erreicht. Aber auch wir gebildeten Westler, die was manchmal so, ne, ich kann ja auch durchaus intellektuell lehren, warum auch nicht, aber mit diesen 3 Grundgedanken, wenn du das heute mal in den Tag hinnimmst, hier sind ja viele Kinder, nimm das mal mit, so, ja, achte darauf, wie sieht es aus mit Augenkontakt, liebevollem Augenkontakt, wie sieht es aus mit Körperkontakt und die liebevollen Worte. Üb das mal heute und leg mir heute Abend Rechenschaft dir persönlich gegenüber ab. Wie ist es mir gelungen? Da bauen wir ein gutes Fundament. Ja, gut, Claudia, ergänze mich noch kurz.
Okay, ich will da an diesem Punkt einfach weitermachen, denn wir wissen, alle Worte können verletzen, niedermachen, zerstören. Wir kennen auch das Wort Rufmord, ne? Steckt ja damit drin. Oder aber sie können aufrichten, heilen. Ja, und wir lesen schon im Jakobusbrief, aus demselben Mund geht hervor Segen oder Fluch. Oder aus den Sprüchen, Tod und Leben steht in Gewalt der Zunge. So ist es nun mal. Und ich weiß nicht, wenn ich so Familien beobachte, manchmal auch unseren Familienalltag, jedenfalls der liegt ja schon eine Weile zurück, es wird doch viel geschimpft, oder? Manchmal muss es sein, aber ich frage mich, ist es immer so wichtig, beziehungsweise muss es immer tatsächlich so sein? Kinder schotten sich ja auch ab, ne? Je mehr geschimpft wird, entweder stellen sie die Ohren auf Durchzug, oder aber sie ziehen sich innerlich zurück, je nach Typ. Und irgendwann, und das finde ich das Tragische daran, wenn also diese verletzenden, die kritischen Worte überwiegen, die Herzensbeziehung geht verloren, das Familienklima geht den Bach runter, ja, man nimmt Abstand, der Hund flieht. Also auf jeden Fall ist es ein Klima, was absolut nicht gut und ja, aufbauend ist. Liebevolle Worte, was hört dein Kind überwiegend von dir? Du bist dumm, bist ein Trottel, kannst ja gar nichts, kannst ja nur streiten. Oder ich bin stolz auf dich. Du schaffst das, versuch's nochmal. Ich freue mich darauf, wenn du älter wirst, wenn du ein Teenager wirst. Als ich ein kleines Mädchen war, 4, 5 Jahre alt, ja, so in der Zeit. Ich habe ja, wie gesagt, einen 2 Jahre jüngeren Bruder zu der Zeit nur gehabt und wir haben uns ständig in den Haaren gehabt. Zumindest sagt das meine Mutter. Also ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber es muss wohl so gewesen sein. Aber woran ich mich noch erinnern kann, war, dass meine Mutter gesagt hatte, ihr macht mich noch ganz krank mit eurer Streiterei. Und dann kam sie ins Krankenhaus. Ihr macht mich noch ganz krank. Ich war 5 Jahre alt. Eine Woche später kam sie mit einem Baby nach Hause. Ich habe das nicht zusammengepackt. Ich weiß das heute noch. Also, ich weiß nicht, ihr habt sicherlich auch noch so Worte im Herzen, ja, die einfach hängen bleiben. Also, es gibt Worte, die aufbauen oder verletzen. Und wie ich schon bei dem Beispiel mit der Pfanne und Marie gesagt habe, man kann so vieles so oder so sagen. Und gerade als Mutter habe ich mir gesagt, ich möchte nicht den ganzen Tag schimpfen. Bei so vielen Kindern könnte man den ganzen Tag schimpfen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, es gibt ja so diese Post-it-Zettel, ne, diese Klebezettel, wo man was draufschreiben kann. Und ich habe es mir angewöhnt, zum Beispiel vieles auf Zettel zu schreiben. Zum Beispiel Suchspiel. Wenn du deine Schuhe suchst, Tipp, fang doch mal im Garten an. Oder deine Zimmerpflanzen sehen so traurig aus. Tipp, versuch's doch mal mit Gießen. Du hast einen Zahnarzttermin. Tipp, geh auch bitte hin. Also, ich meine, man kann vieles so oder so sagen. Denk bloß daran. Okay. Also übrigens funktioniert nicht nur bei Kindern, funktioniert auch beim Ehepartner. Man kann vieles so oder so sagen. Ja, ist doch so. Ich meine, wenn Gott unser Vorbild ist, Gott, der uns auf jede erdenkliche Weise, lesen wir im 2. Korintherbrief, tröstet und ermutigt. Auf jede erdenkliche Weise. Er möchte uns ermutigen. Also sprecht Worte der Ermutigung. Liebevolle Worte.
Und zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf unser großes Familienhandbuch noch mal etwas näher bringt, damit ihr das auch versteht. Das Familienhandbuch baut sich auf anhand des Familienhauses. Und es ist ein dickes Buch, da fängt man nicht einfach vorne an zu lesen, sondern auf einer Doppelseite bemühen wir uns zu einem Stichwort, entweder zum Fundament oder zur Unterweisung oder wenn es um Disziplin geht, auf einer Doppelseite bemühen wir uns zu einem Stichpunkt Ratschläge zu geben. Das heißt also nachschlagen und gucken, was wichtig ist. Ein guter Freund von uns, der sich das Buch gekauft hat, sagte mal, ich habe das immer auf der Toilette liegen. Und wenn es dann Zoff gibt mit den Kindern und ich nicht weiß, was los ist, gehe ich schnell aufs Klo. Nehm das Buch, guck nach dem Stichwort und lese nach. Und dann kann ich wieder souverän und ruhig heraustreten und das Richtige tun. Okay, also so hat es mein Freund gemacht.